Herzlich willkommen zu Töne und Temperamente für Eilige. Heute wieder einmal zu Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach hat in seinem Leben viel Er- und auch Durchleben müssen. Daher habe ich mir etwas Gedanken zu seiner Widerstandskraft gemacht. Das heißt, zu seiner Fähigkeit, seinem Leben mitunter die Stirn zu zeigen. Also, los geht's. Schon 40 Jahre zählte der Stadtmusiker Johann Ambrosius und seine Frau Elisabeth war sogar noch ein Jahr älter, als am 21. März 1685 in Eisenach und dort in der Fleischgasse ihr achtes und letztes Kind geboren wurde. Nesthäkchen Johann Sebastian. Zu dieser Zeit hatte die Familie in der Stadt schon kräftige Wurzeln geschlagen, nachdem zuvor einige Jahre Erfurt ihr Lebensmittelpunkt gewesen war. Dort, also in Erfurt, hatte Johann Ambrosius die 24-jährige Kürschnertochter Elisabeth Lämmerhirt geheiratet. Eine Liebesheirat, so wird überliefert. Die Familie war von Erfurt nach Eisenach gezogen, da der Vater Ambrosius in Eisenach eine bessere bezahlte Stelle als Stadtmusiker angeboten bekommen hatte. Die Eisenacher schätzten und achten den untadeligen Musiker Johann Ambrosius sehr. Seine Arbeit als Stadtmusiker erfüllte ihn wiederum und im Laufe der Jahre wuchs nicht nur eine große Familie, sondern auch ein offener Haushalt mit Schülern, Gesellen und häufig einkehrenden Freunden heran. Ein Mit- und Nebeneinander von Arbeit und Familie, wie es sein jüngster Sohn, also Johann Sebastian, ein halbes Jahrhundert später in Leipzig dann ebenfalls lebte. Und wie für Johann Sebastian hatte auch für seinen Vater Johann Ambrosius eine hervorragende schulische Ausbildung seiner Kinder höchste Priorität. Alle Söhne lernten auf der ehrwürdigen Georgenschule, die schon Martin Luther besucht hatte. Johann Sebastian Bach war gerade 9 Jahre alt, als seine Mutter starb. Der Verlust stellte den Witwer auch für praktische Probleme, denn 26 Jahre lang hatte Johann Ambrosius mit Elisabeth eine gute Ehe geführt und die Gattin hatte den großen Haushalt organisiert. Allein war der Witwer damit überfordert. Johann Ambrosius verstarb ein knappes Jahr nach seiner Frau. Und sein jüngster Sohn, Johann Sebastian, war mit 10 Jahren vollweise. Doch die Zusicherung der Großfamilie, sich um Kinder Verstorbener zu kümmern, wurde eingelöst und so zog Johann Sebastian zu seinem älteren Bruder Johann Christoph.
Thank you.
Der 14 Jahre ältere Bruder wird in der Literatur oft als strenger Ersatzvater dargestellt, der eifersüchtig über seinen ehrgeizigen Bruder gewacht habe. Doch das ist nicht ganz die Wahrheit, denn Johann Christoph förderte nicht nur die Bildung des ihm anvertrauten Knaben, er legte sogar noch den Grundstock dafür, dass der Junge als einer der ersten Bachs über den mitteldeutschen Tellerrand hinausschauen konnte. Die Tatsache, dass Johann Sebastian nie an einer Universität studierte, verstellt den Blick auf einen besonderen Aspekt seiner Persönlichkeit, nämlich die Gelehrsamkeit. Es mag reizvoll sein, im späteren Thomaskantor zu Leipzig, der sich seiner Lehrverpflichtungen entzog, einen Musiker zu sehen, der wissenschaftliche Ausbildung für weniger wichtig erachtete. Doch weit gefehlt. Denn zum einen hätte Johann Sebastian ohne pädagogische Befähigung das Amt des Thomaskantors gar nie erhalten und zum anderen offenbarte sich auch bei ihm der Faible für Mathematik, die sich wie ein roter Faden durch die Bach-Familie zog. Das heißt, ihre Kompositionen waren nicht geniale Gedankenblitze, oder sagen wir so, nicht nur, sondern ihre Kompositionen unterlagen in erster Linie handwerklichen und mathematischen Regeln. Man kann also sagen, dass Johann Sebastian Bach bei seinem Bruder die Gelehrsamkeit entdeckte. Die Sekunda, also die vorletzte Klasse, schloss er als Zweitbester ab und mit 14 lernte er bereits in der Abschlussklasse, der Prima, und war damit 3 Jahre jünger als die meisten Mitschüler. Für all den Fleiß und Ehrgeiz gab es noch einen weiteren Grund. Denn als Waisenkind brauchte Johann Sebastian dringend eine Freistelle für die Schule und die bekam er wiederum nur durch sehr gute Leistungen. Im März 1700 machte sich Johann Sebastian Bach mit einem Freund auf den Weg in die norddeutsche Residenzstadt Lüneburg, um dort an der Michaelisschule weiter zu lernen. Auch das wiederum zeigt, dass sein Bruder Johann Christoph keinesfalls der überstrenge Bruder war, als den ihn viele Biografen sehen. Schuld am, sagen wir mal, falschen Bild ist vermutlich eine Anekdote, die Johann Sebastian Jahrzehnte später selbst seinen Kindern erzählte. Und diese geht wie folgt. Johann Christoph besaß ein Notenbuch mit Stücken von Pachelbel und Froberger, aus dem der jüngere Bruder trotz Bittens nicht musizieren durfte. Der Wunsch wuchs jedoch in Johann Sebastian von Tag zu Tag, sodass sich der Knabe nachts auf Zehenspitzen zum Schrank begab, der zwar abgeschlossen war, doch die Gitterstäbe weit auseinander standen, sodass der Bub das Büchlein rollen konnte und es herausziehen konnte. Heimlich natürlich. Und er schrieb dann auch heimlich dieses Büchlein ab. 6 Monate später war die Sammlung kopiert und Johann Sebastian machte sich dann daran, die Stücke zu spielen. Das wiederum bemerkte natürlich der ältere Bruder und nahm ihm unbarmherzig die Noten wieder ab. Was könnte der Grund jetzt für diese harsche Reaktion gewesen sein? Dass die Stücke für Johann Sebastian zu schwer waren, ist kaum denkbar. Neid scheidet ebenfalls aus. Aber Lehrmeister verdienten am Verkauf von Noten an ihre Schüler. Der Wert eines Bandes bestand darin, dass es ein Unikat war. Indem Johann Sebastian die Sammlung abschrieb, minderte er folglich den Wert. Für seinen Bruder Johann Christoph mit Sicherheit ein Ärgernis. Dass sein jüngerer Bruder hingegen sogar ein moralisches Recht auf die abgeschriebenen Noten hatte, erkannte der Ältere jedoch sehr wohl an. Das ist daraus zu entnehmen, dass Johann Christoph nach seinem Tod Johann Sebastian die Abschrift wieder zukommen ließ. Johann Sebastian Bach war in seiner Biografie zahlreichen schweren und auch schwersten Belastungen ausgesetzt. Und dabei meine ich nicht nur den frühen Verlust beider Elternteile, sondern ich meine auch den Tod seiner ersten Frau Maria Barbara in seinem 36. Lebensjahr. Ich meine auch den Tod von 11 seiner 20 Kinder. Und ich meine die gesundheitlichen Einschränkungen in seinen letzten Lebensjahren und schließlich die Kränkung, dass bereits 1 Jahr vor seinem Tod ein Nachfolger für ihn als Thomaskantor bestimmt wurde. Zudem musste sich Johann Sebastian während seiner gesamten Berufstätigkeit immer wieder mit Vorwürfen auseinandersetzen, die sich vor allem um die Kritik an seiner für die damalige Zeit moderne Musik drehte. Diese Kritik führte ihm vor Augen, dass seine Begabung und Kreativität von geistlichen und weltlichen Oberen nicht erkannt wurde. Eine Tatsache, die ihn sicherlich sehr schmerzte. Aber in all diesen Belastungen zeigt sich auch die psychische Widerstandsfähigkeit dieses Orgel- und Klaviervirtuosen, Violinisten und Komponisten. Gestärkt wurde seine enorme Widerstandskraft gewiss durch sein Eingebundensein in seine Familie, die Musik, seinen Glauben und seine sozialen Beziehungen. Und bei den sozialen Beziehungen meine ich sein Mitverantworten für nachfolgende Generationen, zum Beispiel bei seinen Kindern oder auch bei seinen Schülern. All dies gab ihm in seiner gesamten Biografie Stabilität und Halt, eine besondere Grundlage für seine genannte psychische Widerstandsfähigkeit oder, wie es aus psychologischer Warte genannt wird, Resilienz. Und darüber hinaus entwickelte Johann Sebastian Bach schon früh Eigeninitiative. Er verwirklichte und lebte sein Potenzial, war immer offen für neue Eindrücke und Entwicklungen, vor allem in der Musik. Er zeigte Fleiß und Engagement, verstand die Musik immer als Ausdruck der Ordnung Gottes in der Welt und damit schuf er die Grundlage für seine außergewöhnliche Produktivität und auch Kreativität bis in seine letzten Lebensphasen. Und in der letzten Lebensphase, ja, da erblindete auch er. Es gab in Johann Sebastian Bachs Leben also manches, was ihm hilft, mit Verlust und Rückschlägen und schließlich mit gesundheitlichen Einschränkungen und auch körperlichen Grenzen umzugehen und diese innerlich zu überwinden. In seiner Musik begegnet man immer wieder einer Innerlichkeit, einer Frömmigkeit, auch einer Freude und Hoffnung, die neben allem Ernst und aller Trauer stehen und diese auch zu überwinden scheinen. Und vor allem erkennt man in seiner Musik den Glauben an die göttliche Ordnung. Nämlich seine feste Überzeugung, eine feste Burg ist unser Gott. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigee Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigee.io. A bientôt!